Ja, mein Thema ist eigentlich eingeführt. Sie haben verschiedene klinische Flashlights quasi davon schon bekommen. Meine Rolle, aber das ist ja schön, oder? Ich darf die gute Seite dieser sehr wichtigen Medikamentenklasse hier vertreten. Und was Herr Wohlrab gesagt hat, Sie werden diesen Medikamenten begegnen. Oh ja, oder? Oh ja, die werden ganz, ganz wichtig sein. Und ich bin nicht sicher, ob wir im Moment genau wissen, also ob die momentanen Empfehlungen perioperativ, ob die dann auch in 2, 3 Jahren noch so sein werden, wahrscheinlich nicht. Ein paar einleitende Bemerkungen zur Herzinsuffizienz und dann so langsam zu diesen Medikamenten. Die Herzinsuffizienz ist eine äußerst wichtige und sehr prävalente Krankheit, vor allem im Alter. Das sehen Sie an diesen schon etwas älteren Daten. Die alten Menschen, da finden Sie so 10% oder so Prävalenz von Herzinsuffizienz in der Bevölkerung. Also wirklich eine der ganz häufigen und relevanten Krankheiten. Und wenn Sie denken, ja, die Daten sind alt und heute ist es weniger, nein, ist es wahrscheinlich nicht. Die Prävalenz sinkt nicht, sondern vielleicht steigt sie sogar weiter an. Das sehen Sie an dieser neueren Untersuchung. Sie sehen auch, die Frauen werden immer herzinsuffizienter, wenn das stimmt. Und vor allem sind es eben die älteren Menschen, die dann jetzt hier die über 80-Jährigen in Grün, die Sie hier sehen, die eben diese Krankheiten, man könnte das auch in die Mehrzahl setzen, dann eben haben. Das ist vielleicht noch eine interessante Kleinigkeit in der ganzen sozioökonomisch-kulturellen Diskussion. Auch diese Krankheit hat etwas mit Bildung und sozialem Status und ja, finanziellen Mitteln und so weiter, Deprivation zu tun. Je weniger privilegiert Sie sind, desto häufiger tritt diese Krankheit auf. Das ist politisch nicht so ein schönes Statement, aber es ist eben wahr. Und es sind sehr viele Krankheiten, die ja sehr stark mit dem sozialen Gefüge zu tun haben. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Ob wir das korrigieren können, ist ja etwas anderes. Aber es ist eine Tatsache, um die wir nicht herumkommen. Das sehen Sie hier aus dieser Lancet-Publikation sehr schön. Socioeconomic Quantile, eben Deprivation, das wird ja in England in den NHS-Daten regelmäßig miterfasst. Je höher, desto mehr und prävalenter ist eben die Herzinsuffizienz. Nun, die Herzinsuffizienz, die bringt die Menschen um. Und zwar in einem ziemlich brutalen Art und Weise. Sie sehen da die Überlebenskurven an diesen drei Entitäten. Ich komme noch kurz darauf zurück, der Herzinsuffizienz, die sich übrigens hier völlig decken. Sie sehen, nach einem Jahr sind die Patienten, die schon mal hospitalisiert worden sind, also schwere Herzinsuffizienz hatten, sind einfach schon gestorben. Und das geht so weiter. Es ist also ein Killer, wenn man das so sagen will. Und ich denke, das ist wichtig, auch sich in der Diskussion zu vergegenwärtigen, wenn man mit den Chirurgen diskutiert, bei herzinsuffizienten Patienten. Ich habe mir erlaubt, hier gewisse Mortalitätszahlen von onkologischen Erkrankungen mal aufzuführen und dann die Herzinsuffizienz dazwischen. Und Sie sehen, die Herzinsuffizienz reiht sich da sehr elegant in all diese onkologischen Krankheiten. Also die Herzinsuffizienz ist wie eine Krebserkrankung. Das sage ich manchmal den Chirurgen. Der Patient hat ein Doppelkarzinom. Der sagt, nein, nein, das hat er nicht. Das ist ja nur ein Rektumkarzinom oder was auch immer. Ja, schon, aber er oder sie ist eben noch herzinsuffizient. Und das ist natürlich für die Prognose, für die Gesamtprognose äußerst wichtig. Die Herzinsuffizienz bringt die Menschen um und die Herzinsuffizienz bringt die Menschen zu uns, also ins Spital, ins Krankenhaus. Die Hospitalisationszahlen dieser schwer Herzinsuffizienten, sie sind beeindruckend. Sie sehen da, 1, 2, 3, 4 Hospitalisationen in einem Jahr sind keine Seltenheit. Das so ein bisschen als Appetizer: Herzinsuffizienz ist eine äußerst wichtige Krankheit. Wie wird sie diagnostiziert? Das nur so als Hinweis auf die neuen Richtlinien jetzt hier der Europäischen Fachgesellschaft, quasi die Beine der Herzinsuffizienz: Diagnose, die Anamnese, Klinik, klar, da beginnt jede medizinische Geschichte. Das EKG, ein normales EKG, ein normales EKG schließt eine Herzinsuffizienz praktisch aus. Es gibt natürlich dann alle anderen Pathologien, aber wenn es normal ist, hat der Patient keine Herzinsuffizienz. BNP, NT-proBNP, natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil als Biomarker und dann die Echokardiographie dann in der weiteren Abklärung. So, das sind die vier Säulen quasi der Diagnose. Wie hat man die Herzinsuffizienz, und das möchte ich betonen, früher behandelt? Und früher hat man so ein Stufenmodell gehabt, das ist hier sehr schön dargestellt, aus dem New England vor sehr vielen Jahren, so ein Medikament nach dem anderen, wenn der Patient nicht richtig anspricht, nicht wirklich besser wird, dann geht man weiter oder man beginnt mit dem ACE-Hämmer, dann Diuretika und so weiter. Das war so die Idee. Heute, und das finde ich ganz wichtig, ist die Idee komplett anders. Das ist die Darstellung aus der neuesten Richtlinie der Europäischen Fachgesellschaft. Und das stellt sich völlig anders dar. Und heute, wenn man das da herausnimmt, sieht man ein Vier-Säulen-Modell. Also nicht nur die Diagnostik beruht auf vier Säulen, sondern auch die Therapie auf vier gleichbedeutenden Säulen. Und Sie sehen, das ist der ACE-Hämmer bzw. dieser ARNI, also das Entresto als die erste Säule, dann der Beta-Blocker als zweite Säule, dann die Mineralocorticoid-Rezeptorantagonisten als dritte Säule und dann eben die vierte Säule hier ist der SGLT2-Hämmer. Als gleichwertig, gleichbedeutend und gleichzeitig einzusetzende Therapie der schweren Herzinsuffizienz. Ich sehe da ein bisschen Stirnrunzeln bei gewissen Kolleginnen und Kollegen, aber das ist so das, was die Literatur empfiehlt. Und ich werde Ihnen auch zeigen, warum. Wenn Sie denken, das sind nur die Europäer, nein, sind es nicht. Das ist die Darstellung aus der Empfehlung der amerikanischen kardiologischen Fachgesellschaften. Und auch da, Sie sehen es auf der linken Seite, in grün, das heißt höchste Evidenzstufe, diese vier Medikamentenklassen, die gleichzeitig empfohlen werden für die Therapie der Herzinsuffizienz. Hier spricht man vom Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, wenn Sie da ganz genau schauen. Oben heißt HFREF, also für Patienten mit einer EF von unter 40% und Herzinsuffizienz. Sie werden das wissen, die Kardiologen haben sich entschieden, die Herzinsuffizienz quasi aufgrund der EF in drei Klassen einzuteilen. Früher haben wir zwei Klassen gehabt, die mit der Reduced Ejection Fraction und die mit der Preserved Ejection Fraction, das HEF-PEF, oder? Und irgendwann hat man sich dann entschieden, da eine Mittelklasse einzuführen, das HEF-MRF, also mit Mildly Reduced Ejection Fraction. Das ist so zwischen 40% und 50%. Herzinsuffizienz über 50% plus einigen Echo-Features ist dann das HEF-PEF, also die klassische diastolisch bedingte, meistens hypertensive oder sonst Amyloid und so weiter, Herzinsuffizienz und da die unter 40% EF, das HEF-REF, also die Herzinsuffizienz mit der eingeschränkten EF. Das ist in der Therapie äußerst wichtig, weil wir haben relativ viel Evidenz für die HEF-REF-Geschichte und diese vier Säulen, die gelten im Wesentlichen für HEF-REF. Da gibt es auch sehr, sehr, sehr viele Daten. Aber die anderen Entitäten, da wusste man bis vor kurzem eigentlich nicht so genau, was man tun soll, außer die Hypertonie einzustellen. Und da gibt es auch eine gewisse Veränderung. Sie sehen, das sind die Therapiesäulen von HEF-MEF-REF und HEF PEF, also die Preserved und Mild Reduced Ejection Fraction. Und da das Gelbe, wenn Sie es auch von hinten nicht ganz genau lesen können, das Gelbe, also mit einer doch Evidenzklasse von 2a, sind eben auch wieder SGLT2-Hämmer. Das heißt, die SGLT2-Hämmer werden auch Bedeutung bekommen bei Patienten mit einer erhaltenen linksventrikulär-systolischen Globalfunktion als Therapie eben dieser Herzinsuffizienzentitäten, die sehr häufig ist. Therapie der Herzinsuffizienz im Jahre 2022. Nun, wie ist es so weit gekommen? Es gibt ja eine ganze Reihe von neuen Antidiabetika und ich muss Ihnen gestehen, vielleicht bin ich nicht der Einzige im Raum, ich habe mich nicht wahnsinnig stark dafür interessiert. Es hat mich so ein bisschen kompliziert gedüngt und dachte, ja gut, dann wird halt der Blutzucker ein bisschen auf eine andere Art und Weise gesenkt, aber geht mich das, ich konnte mich nicht so wahnsinnig dafür interessieren. Aber mittlerweile tue ich das, darum spreche ich auch jetzt zu Ihnen, weil ich denke, es sind äußerst wichtige Medikamente. Das sind zwei aus der zwei Substanzklassen, die SGLT2-Hämmer auf der einen Seite und dann diese Glucagon-like Peptide-Receptor-Antagonisten auf der anderen Seite, die eben nicht nur Einfluss nehmen auf den Blutzucker und dann vielleicht indirekt Wirkungen haben, sondern eben sehr direkt Wirkungen haben, auch aus dem Kreislauf und auf andere metabolische Elemente, unter anderem zum Beispiel auch auf das Gewicht und so weiter. Und gerade eben die SGLT2-Hämmer haben da eine extreme Bedeutung bekommen. Wie das Ganze funktioniert, haben Sie von Herrn Wohlrab schon einigermaßen gehört, mindestens ein Teil der Geschichte. Es gibt da noch ein paar andere Dinge. Und Sie sehen unseren normalen Tubulus und da ganz weit proximal gibt es diese SGLT2-Hämmer. Also gibt es diese SGLT2-Kanäle, muss man sagen. Und deren Aufgabe ist es, die Glucose, die bei uns allen bis zu einem gewissen Grad filtriert wird, sind etwa so 180, 200 Milligramm Glucose, die im Primärhaaren eben vorhanden sind, bei Ihnen allen, wieder zurückzukaufen. Und das geht eben nicht nur, geht die Glucose da wieder zurück, sondern auch Natrium. Und das ist wichtig. Das S da in dieser Abkürzung steht ja auch für Sodium und eben also fürs Natrium. Und dass das Ganze proximal stattfindet, ist auch wichtig, werde ich Ihnen zeigen. Und wenn wir jetzt diese SGLT2-Kanäle hemmen mit diesen Medikamenten, dann haben wir selbstverständlich mehr Glucose im Urin, also der Patient verliert die Glucose und er verliert Natrium. Mit diesem Natrium- und Glucose-Shift oder Verlust wird er auch Flüssigkeit verlieren und entsprechend hat es eine diuretische Wirkung. Das ist auch relativ klar und einfach zu verstehen. Das steht hier unter drittens Reduction in Extracellular Fluid Volume. Und aus diesen Überlegungen heraus gibt es die primäre Wirkung dieser Medikamente, also die antidiabetische Wirkung. Sie senken den Blutzucker und haben dann aber, wie es Michael auch schon gesagt hat und wie es gehört worden ist, natürlich auch weitere Wirkungen im Zuckerstoffwechsel auf das Glucagon, auf die Lipolyse und so weiter im Sinne der Senkung des Blutzuckers. Und es kommt schlussendlich zu einem Verlust auch an Gewicht, also alles Dinge, die man bei den Diabetikern sich wünschen würde. Und tatsächlich funktioniert das. Das ist eine der ersten Arbeiten, die groß publiziert worden sind, randomisiert bei Diabetikern. Primärer Endpunkt HbA1c tatsächlich oder der sinkt unter dieser Medikation. So weit, so gut. Aber es ist eben nicht nur der Blutzucker, der sinkt, sondern man konnte auch nachweisen, dass das kardiovaskuläre Risiko, das Outcome dieser Patienten besser wird. Diabetiker unter SGLT2. Sie sehen da verschiedene Endpunkte. Der primäre meistens ist das Tod- und Herzinsuffizienz, Hospitalisation oder der Gesamttod auf C unten und so weiter. Überall waren die Patienten unter der Behandlung mit dem SGLT2-Hämmer besser. Und auch wenn man dann Subgruppen analysiert hat, war es besser. Ganz viele verschiedene Outcome-Parameter hatten da Vorteile gezeigt in einer etwas anderen Untersuchung dann später. Und Sie sehen dann auch zum Beispiel hier der nephroprotektive Effekt dieser ganzen Geschichte. Patienten unter Diabetes haben eine weniger strenge Progression ihrer Niereninsuffizienz, brauchen weniger Nierenersatz und so weiter. Also auch äußerst wichtige Outcome-Parameter, die unter diesen Medikamenten verbessert werden. Wie es zu erwarten ist, aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, den Wirkmechanismus, haben Sie auch hämodynamische Auswirkungen, die Sie messen können. Das sind Sie die Blutdruck Verläufe dieser Patienten. Sie haben eben eine quasi diuretische Wirkung, damit eine antihypertensive Wirkung und tatsächlich finden Sie dann auch einen tieferen Blutdruck. Auch ein durchaus natürlich gewünschter Effekt. Nun, wie kommt die Geschichte für die Niere zustande? Das ist ja noch nicht ganz erklärt mit dem, was ich bisher gesagt habe. Das Natrium, das eben in einer etwas höheren Konzentration jetzt in diesem prozessierten Harn sich befindet, hat hier direkte Auswirkungen auf die Makula und wird zum Beispiel die Renin-Sekretion hemmen und wird auch hier zu einer Vasokonstriktion der afferenten und einer gewissen Vasodilatation der efferenten Arteriole führen, was das Glomerulum schützt vor einer Hyperperfusion. Das wird in einem kurzen Moment die GFR verringern, aber wirkt schlussendlich nephroprotektiv. Das ist ein direkter renaler Effekt dieser Medikamente und ist relativ einfach erklärbar mit diesem erhöhten Natriumgehalt des im prozessierten Harn. Das sind also die nephroprotektiven Effekte, die sich aus diesem Ganzen ergeben. Aber wir haben ja gar noch nicht über die Herzinsuffizienz im eigentlichen Sinne gesprochen. Die SGLT2-Hämmer, das ist die eine Untersuchung, die dann auch im New England publiziert worden ist, haben primär eben auch positive Effekte bei der Herzinsuffizienz. Und zwar, ich zeige Ihnen das gerade, unabhängig davon, ob die Patienten, die sie nehmen, Diabetes haben oder nicht. Primärer Endpunkt wieder Mortalität bzw. Hospitalisation im Rahmen einer Herzinsuffizienz oder dann hier auch All-Cause Mortality. Die SGLT2-Hämmer sind besser, haben ein besseres Outcome und zwar unabhängig davon, ob die Patienten an Diabetes erkrankt sind zum Zeitpunkt oder nicht. Das ist die Untersuchung, auf der dann verschiedene weitere fußen und die schlussendlich zu diesen Empfehlungen geführt haben, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Empfehlungen bei allen herzinsuffizienten Patienten, SGLT2-Hämmer einzusetzen. Es gibt eine große Anzahl von Untersuchungen. Das ist jetzt eine Meta-Analyse aus der Lancet, die in diesem Jahr erschienen ist. Und zwar in den verschiedenen Klassen der Herzinsuffizienz. Zu oberst jetzt hier HEF-PEF und HEF-MRF. Dann in der Mitte dann die HEF-REF, also das klassische, die Reduced Ejection Fraction. Und Sie sehen, überall haben Sie Vorteile unter dieser Medikation. Das war für den gemischten Endpunkt und das wiederum für die All-Cause-Mortality. Die Medikamente bringen Vorteile, unabhängig von der Art und Weise der Herzinsuffizienz, unter denen die Patienten leiden. Und ganz groß ist der Effekt, und das ist natürlich wichtig, sowohl ökonomisch als auch für die Patienten im Sinne einer Reduktion der Anzahl der Hospitalisationen wegen Herzinsuffizienz. Das ist ja ganz wichtig auch für die Lebensqualität natürlich dieser Patienten. Und hier nochmal zusammengestellt aus dem European Heart, auch dieses Jahr publiziert, der Effekt ist praktisch identisch, unabhängig von der EF, die Sie haben. Also das Medikament soll und kann nicht nur eingesetzt werden und in Medikamentenklasse in der reduzierten EF, sondern eben auch bei den anderen Formen der Herzinsuffizienz. Und so kann man das dann ein bisschen zusammenfassen, den Effekt aufs Herz. Das ist so ein bisschen, die Krone-Zeitung, glaube ich, in Österreich. Bei uns wäre es der Blick und in Deutschland die Bild-Zeitung. So ein bisschen sehr plakativ, oder? Zuerst ist das Herz ganz kaputt und dann gibt man die Medikamente und nachher sehen Sie auf der rechten Seite, es ist wunderschön wiederhergestellt. So einfach ist es natürlich nicht. Aber es scheint so zu sein, dass diese SGLT2-Hämmer tatsächlich direkte Wirkungen haben aufs Myokard. Das wäre natürlich ein ganzes Seminar und ich verstehe nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil davon. Aber ich möchte Ihnen doch zwei Aspekte herausgreifen, die ich interessant finde und so ein bisschen verstanden habe. Sie sehen, über was man alles sprechen könnte und diese Autoren hier, die empfehlen, dass man eben nicht über SGLT2-Hämmer spricht, sondern über diese Gliofozine. Das Gleiche ist gemeint schlussendlich. Und ich möchte da den Aspekt herausgreifen der myokardialen, des Calciumstoffwechsels im Myokard und ganz kurz auch der mitochondrialen Funktion. Das ist eine Darstellung über den Calciumstoffwechsel der normalen Myokardzelle, so wie es bei Ihnen funktioniert. Links Systole, Mitte Diastole und dann rechts noch ein Hinweis auf die Mitochondrien. Die Mitochondrien haben einen eigenen Calciumstoffwechsel. Und Sie werden das wissen, Sie werden das Calcium wird es brauchen, um den Actin-Myosin-Komplex aneinander zu bringen. Und das Calcium muss weg, damit in der Diastole dieser Actin-Myosin-Komplex wieder auseinandergehen kann. Das ist ein äußerst komplizierter Vorgang. Das meiste findet eigentlich in diesem Bereich statt über das sarkoplasmatische Retikulum. Also es gibt einen fortwährenden Zyklus zwischen Freisetzung von Calcium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum durch den Ryanodin-Rezeptor und Wiederaufnahme des Calciums ins sarkoplasmatische Retikulum durch den Serca-Kanal. Dann gibt es auch ein bisschen Calciumflux aus der Zelle und in die Zelle hinein über gewisse Calciumkanäle. Das ist das, was am Myokard passiert. Und über Kanäle, die hier gezeichnet sind, SGLT 1 steht jetzt hier, gibt es einen Natrium- und Calciumtausch. Das regelt ganz wesentlich den Natriumgehalt intrazellulär, der ist ja tief. Und der von dem hängt dann ab, wie das Mitochondrium sein Calcium bekommt. Das Mitochondrium, das eben für seinen Stoffwechsel, also für die Bereitstellung schlussendlich der ganzen Energie, eben auch Calcium benötigt. Das ist so die normale Muskelzelle, so wie ich es verstehe. Beim Herzinsuffizienten, Querstich und oder Diabetiker ist sehr vieles anders. Sie sehen, dass hier, wir haben vieles, was da ist, in Rot geschrieben ist. Wir haben hier ein Problem. Wir haben einen gewissen Leak von Calcium, auch während der Diastole. Das heißt, wir haben hier dann ein Problem mit der quasi Lösen der Aktin-Myosin-Komplexe. Wir haben hier ein Problem über das Phospholamban. Das hemmt uns die Serca, damit wird die Calcium-Wiederaufnahme in sarkoplasmatische Reticulum schwächer. Und wir haben hier ein Problem mit einer gewissen Natriumüberladung intrazellulär im Myokard, in der Myokardzelle, das uns den Calciumstoffwechsel des Mitochondriums stört. Also wir haben viele diese Dinge, die nicht so optimal laufen und über die man wahrscheinlich mindestens einen Teil der Herzinsuffizienzprobleme auf das Myokard bezogen dann auch erklären kann. Und wenn Sie jetzt SGLT2-Inhibitoren geben, Sie haben es erraten, dann verbessern Sie diese Geschichten bis zu einem gewissen Grad zumindest. Sie haben eine Wirkung auf den Ryanodin-Rezeptor. Sie haben eine Wirkung wahrscheinlich über das Phospholamban indirekt auf den Serca-Kanal. Und Sie haben durch die Reduktion des Natriumsgehalts und so weiter, haben Sie hier eine Wirkung und wahrscheinlich haben Sie auch eine gewisse Wirkung des SGLT2-Inhibitors auf den SGLT1-Kanal und damit auch in diesem Bereich eine positive Wirkung auf die myokardiale Zelle. Die Spezifizierung SGLT1, SGLT2 ist nicht vollständig und da ist vielleicht ein Unterschied, dass nicht alle diese SGLT2-Hämmer, ich glaube, es gibt 4 im Moment auf dem Markt, vielleicht ganz identisch sind und vielleicht gibt sich da noch eine Differentialindikation im Sinne der Aktivität auf die SGLT1-Geschichte. Und das war so ein bisschen Physiologie, soweit ich es verstehe. Sie werden mir verzeihen, wenn ich vielleicht, weiß der eine oder andere von Ihnen mehr darüber, wenn ich es nicht ganz getroffen habe, aber so habe ich es verstanden. Ja, wie schnell und wie bald soll man SGLT2-Hämmer einsetzen? Erstaunlich ist, dass die Wirkung dieser Medikamente sehr schnell sichtbar ist. Das sehen Sie Untersuchungen, das sind unten die Tage, links in einer größeren Zeitachse und rechts dann hier nur 100, das sind 20 Tage. Und Sie sehen, dass offenbar die positive Wirkung der Medikamente sehr schnell nach deren Einsatz zustande kommt. Es gibt, mindestens hätte ich es nicht gefunden, sehr wenig Daten, die wirklich so quasi bei der Herzinsuffizienz akut im Spital den Einsatz schon genau untersucht haben. Aber die Tendenz geht in die Richtung, je früher, desto besser. Je früher, desto besser, auch in dieser Untersuchung. Sie sehen, schon nach 12 Tagen haben die gesagt, gibt es einen positiven Effekt. Also das Zuwarten, ja, das wird dann schon irgendwann irgendwer dann bei diesen Patienten einsetzen, ist wahrscheinlich nicht richtig. Es gibt auch Daten beim akuten Infarkt, relativ neue Untersuchungen mit einem sehr schwachen Endpunkt, aber schlussendlich doch im akuten Infarkt innerhalb von 72 Stunden wurde ein SGLT2-Hämmer eingesetzt und Sie sehen, der primäre Endpunkt war eine Reduktion des NT-proBNP, eben ein schwacher Endpunkt, aber so war es halt in dieser Untersuchung, der war positiv. Es gibt also klare Hinweise, dass auch in der akuten KHK ohne direkte Herzinsuffizienz diese SGLT2-Hämmer schlussendlich Benefit zeigen. Und das führte dann zu diesem Editorial. Irgendwie ist jetzt der SGLT2-Hämmer für alles gut. Sie sehen, das quasi war jetzt noch das letzte Element, oder die Post-MI-Geschichte, die dann dazukommt. Also jeder Patient, der ein bisschen krank ist am Herz, wenn ich so sagen darf, der soll jetzt einen SGLT2-Hämmer bekommen, mindestens nach diesem Editorial. Wir werden sehen, aber ich muss sagen, die Daten sprechen sehr stark dafür, dass sich das genau in diese Richtung eben verändern und entwickeln wird. Nun, über die Nebenwirkungen, oder? Das war the good. Es gibt aber auch den ugly und den haben wir ja schon gehört. Es gibt diese Geschichte mit der Nebenwirkung. Die Ketoazidose ist die wichtigste. Die ist klar gehäuft bei dieser Medikation. Da gibt es keine Frage. Sie ist aber trotzdem insgesamt selten. Mindestens wenn man so in diesen größeren Untersuchungen anschaut und Sie sehen, Sie kommen da auf etwa 2 bis 3 Promille. Also 2 bis 3 Patienten pro 1000 Patientenjahre, die eine solche Komplikation erleiden. Wie es dazu kommt, wurde schon im Wesentlichen erklärt. Ich möchte nur etwas noch betonen, wenn man von den Ketonkörpern spricht. Die waren jetzt ein bisschen the ugly, aber das sind sie eben gar nicht. Sondern wahrscheinlich sind die Ketonkörper mit ein Grund, warum das Ganze funktioniert. Weil das Herz, Michael weiß das viel besser als ich, aber das Herz verwendet sehr viele Ketonkörper in seinem Stoffwechsel, eigentlich sogar lieber als Glucose. Und wahrscheinlich ist es sogar gut, dass die Ketonkörper im Blut ansteigen mit diesen Medikamenten, könnte sogar ein ganz wichtiger Mechanismus sein. Nur wenn es dann zu viel des Guten ist, dann kommt es zu dieser Normo- oder nicht so schwer hyperglykämen Ketoazidose, wie Sie es vorhin im Fallbeispiel gehört haben. Also so ganz einfach ist die Geschichte mit den Ketonkörpern eben dann eben auch wieder nicht. In dieser Darstellung wurde dann der Surgical Stress da herausgehoben, der das dann sehr stark verstärkt, diese Wirkung auf eben die Ketoneogenese. Und vielleicht ist es eben nicht nur der Surgical Stress, Michael hat das auch angetönt, das ist auch unsere Erfahrung, es sind einfach kranke Menschen. Wir hatten mehr Ketoazidosen unter internistischen Erkrankungen, akuten, als effektiv unter chirurgischen. Das wird dann in Case Reports, im Moment kann man das noch publizieren, dann auch schön aufgearbeitet. Sie sehen da Peter Wohlrab, den haben Sie vorhin ja gesehen hier, der hat das auch schön hier zusammengefasst im roten Kaplan Journal. Und die Therapie, da möchte ich nicht weiter darauf eingehen, das können Sie dort oder in einer Untersuchung, also in einer Zusammenstellung auch im roten Journal lesen, was man denn tun solle, wo denn die Risikofaktoren sind, das wurde jetzt mehrheitlich schon erwähnt. Und dann wie das Management ist, am wichtigsten ist Insulin und Glucose, aber das noch Wichtigere, das wurde auch gesagt, man muss es erkennen. Denken Sie daran. Wir können übrigens Ketonkörper in unserem Labor im Moment nicht messen. Also wir können schon, aber wir kriegen die Resultate 3 Tage später. Also es ist nicht wahnsinnig nützlich. Aber das Bild ist meistens extrem eindeutig, wenn Sie diese Blutgaskonstellation sehen und die Anamnese, die Medikamentenanamnese, dann wissen Sie, was die Patienten haben. Das wurde dann auch von Herrn Wohlrab schriftlich so zusammengefasst, wie er es vorhin mündlich uns auch gesagt hat. Es ist eigentlich relativ einfach zu behandeln. Das Schwierige ist das Erkennen. Jetzt könnte man sich fragen, ja, das waren Diabetiker. Ist es denn auch so bei den Nicht-Diabetikern? Gibt es denn überhaupt die Ketoazidose bei den Nicht-Diabetikern? Also bei den rein Herzinsuffizienten? Und da ist die Antwort, das wissen wir nicht ganz genau. Wahrscheinlich schon. Aber so richtig gut wissen tun wir es nicht. Diese Untersuchung ist nicht wahnsinnig gut publiziert, aber die versuchte das herauszuarbeiten und zu sagen, ja, gibt es denn eben Ketoazidosen auch bei Patients with Reduced Ejection Fraction ohne Diabetes? Und die sagen, ja, wahrscheinlich schon. Also ganz genau wissen tun wir es nicht. Es wird sich zeigen, wenn viele der Menschen dann eben unter diesen Medikamenten stehen. Noch ganz kurz etwas zum perioperativen Bedeutung der Herzinsuffizienz. Die Herzinsuffizienz bringt Patienten nicht nur außerhalb der Chirurgie um, sondern natürlich auch innerhalb der Chirurgie. Das sind englische Daten und Sie sehen, Herzinsuffizienz ist der Treiber der perioperativen Mortalität, jetzt hier zum Beispiel bei großen gefäßchirurgischen Eingriffen, zusammen mit der Niereninsuffizienz. Die können wir meistens nicht verbessern, aber die Herzinsuffizienz schon. Das wäre dann vielleicht eben der Trigger für die nicht nur Risikostratifizierung, sondern Optimierung der Patienten für größere nicht-herzchirurgische oder herzchirurgische Eingriffe. Und Sie sehen das an einer etwas neueren Untersuchung aus dem JAMA, eigentlich genau das Gleiche. Patienten mit Herzinsuffizienz perioperativ haben einfach wirklich ein schlechtes Outcome. Das ist auch ein Killer, nicht nur quasi à la longue, sondern eben auch in short, eben perioperativ. Nun, ich möchte Sie noch am Schluss darauf aufmerksam machen, dass es sehr wohl neue Empfehlungen gibt der Europäischen Fachgesellschaft, der Kardiologen, sehr kardiologisch getriggert, die sind vor wenigen Wochen erschienen. Das ist der neue Abklärungsalgorithmus für Patienten vor nicht herzchirurgischen Eingriffen. Ganz neu war, das hat mich extrem gefreut, hat aber mit mir nichts zu tun leider, ist das ganze Biomarker-Geschichte, das, was wir eigentlich schon etwa 20 Jahre lang machen, ist jetzt hier endlich auch drin. Aber wie gesagt, das hat nichts mit mir zu tun, aber es hat mich trotzdem gefreut. BMP, Troponin und so findet jetzt hier endlich die Bedeutung, die es aus meiner Sicht hat, aber das nur so in Klammern. BNP, EKG-Anamnese in der Risikostratifizierung der Patienten. Und das sind die Empfehlungen zur Herzinsuffizienz. Man soll halt Current ESC-Guidelines anwenden, auch perioperativ, aber die Current ESC-Guidelines, ich habe es Ihnen gezeigt, die sagen, man soll einen SGLT2-Hämmer geben, diesen Patienten. Und dann steht dann aber auch gleichzeitig, man soll die SGLT2-Hämmer absetzen, 3 Tage, das wurde vorhin gesagt, das ist die Empfehlung der Fachgesellschaften, der kardiologischen im Moment. Und ich bin mir nicht sicher, ob das gescheit ist. Michael schüttelt ganz klar den Kopf. Ich denke auch eigentlich eher nicht. Ich glaube eher, wir werden sogar in die Situation kommen, dass wir SGLT2-Hämmer früh postoperativ einsetzen oder früh perioperativ. Aber wir wissen es einfach nicht ganz. Aber was sicher, sicher wichtig ist, denken Sie daran, dass es dieses Phänomen gibt. Und vergessen Sie nicht, die Blutgasanalysen vorzeitig durchzuführen, venös durchzuführen. Das geht perfekt, oder? Sie kriegen die gleiche Information weitestgehend und so weiter. Also das daran denken ist wichtig und es wird häufiger. Und die Frage, die mir gestellt wurde, haben die neuen Herzinsuffizienzleitlinien Bedeutung für die Intensivmedizin? Ja klar, oder? Ganz wesentliche Bedeutung. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen das ein bisschen näher bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie Fragen haben. Ich bin auch sonst da, wenn Sie denken, dass ich das beantworten könnte. Und ich schließe mit diesem Bild. Wir haben in St. Gallen auch einen ganz pittoresken Weiher, aber wir haben leider kein so schönes Schloss. Vielen Dank.